Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen Emittenten von Schuldverschreibungen vor Herausforderungen. Zins- und Tilgungsleistungen stehen im Feuer. Konkret geht es dann oftmals darum, mit den Anleihegläubigern unter Zeitdruck eine Verlängerung von Laufzeiten, veränderte Zinssätze und eine entsprechend angepasste Sicherheitenstruktur zu verhandeln, bei der es regelmäßig auch zu Anteilsverpfändungen kommt. Oftmals bildet sich eine Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger, mit der entsprechende Verhandlungen zu führen sind. Was aber sind die aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich und wie erfolgt die praktische Umsetzung beispielsweise mit einer solchen Ad-hoc-Gruppe? Was hat sich für das Vorgehen dieser Gläubiger durch die aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel durch das Staruk, geändert? Diese und natürlich wie immer auch weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, der Rechtsanwältin und Partnerin der internationalen Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis am Münchner Standort, Dr. Marlene Ruf, diskutieren. Liebe Marlene, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Vielen herzlichen Dank, Heiko, für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Marlene, schön, dass du da bist. Du hast an der Bucerius Law School in Hamburg sowie an der Waseda University in Tokio Jura studiert. Im Jahr 2017 hast du an der Universität Hamburg zum Thema der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger in der Krise des Emittenten promoviert. Deine anwaltliche Karriere hast du 2017 bei Kirkland & Ellis in München gestartet, wo du seit 2022 Partnerin in der Restructuring-Praxisgruppe des Münchner Büros bist. Dein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf grenzüberschreitenden Beratungen, bei denen du Schuldner, Gläubiger, Geschäftsführung oder die Gesellschafter bei Restrukturierungen, Akquisitionen und Verkäufen von Geschäftsbereichen berätst. Dein Rat ist auch bei Distressed-Debt-Investoren und Banken gefragt, wenn es um den Erwerb oder die Restrukturierung von Kapitalmarktinstrumenten oder Darlehensforderungen in und außerhalb der Insolvenz geht. Du warst unter anderem federführend an der Beratung von Anleihegläubigern bei der Restrukturierung von Löwenplay beteiligt und hast bei der finanziellen Restrukturierung von Galapagos, einem europäischen Anbieter von Wärmetauscher- und Maschinenkühlungssystemen, mitgewirkt. In diesem Jahr hat dich Juve in die Liste der 40 unter 40 aufgenommen. In dieser Liste werden hochqualifizierte Juristinnen und Juristen geführt, die sich bereits vor ihrem 40. Geburtstag einen Namen im deutschen Markt machen konnten. Handelsblatt Best Lawyers führt dich zudem in der Kategorie Wants to Watch 2023 für Restrukturierung und Insolvenzrecht. Schließlich veröffentlicht du regelmäßig, zuletzt unter anderem als Mitkommentatorin des 12. Kapitels im Kommentar zum Schuldverschreibungsrecht von Haupt und Seibt oder als Mitkommentatorin des Kapitels Restrukturierung von Anleihen im Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts von Dr. Rüdiger Teiselmann. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere berühmten 4 Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich bin seit 7 Jahren in der Restrukturierung tätig, war zuvor aber auch schon Referendarin in diesem Bereich und bin dadurch zu meiner tatsächlichen Tätigkeit dann auch gekommen.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Mich fasziniert an der Arbeit insbesondere die Vielfältigkeit und die Möglichkeit zu gestalten. In der Restrukturierung ist jeder Fall anders und jedes Mandat bringt neue Herausforderungen und es ist jedes Mal eine neue Situation, für die man Lösungen finden muss. Für die Lösungen muss man kreativ sein, Ideen haben und diese verhandeln und umsetzen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ich bin besonders stolz oder ich war besonders stolz, als ich meinen ersten Pitch gewonnen habe vor ein paar Jahren. Damals dachten wir hätten in diesem Fall aus bestimmten Gründen wenig Chancen. Und dann hat es doch geklappt, was natürlich ein ganz besonderes Erfolgserlebnis war.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde vielleicht nicht mehr promovieren, weil es tatsächlich für die praktische Arbeit bei mir und auch für unsere Mandanten relativ wenig oder keine Bedeutung hat. Stattdessen hätte ich mir wahrscheinlich eher überlegt, noch ein LLM zu machen und da einfach nochmal die Auslandserfahrung mitzunehmen.
Marlene, bei der Restrukturierung von Anleihen haben wir eine Welle von Refinanzierungen und damit auch Restrukturierungen hinter uns. Aktuell ist es hierzu etwas ruhiger geworden. Wie aber sind die Ausblicke und wie ist deine Einschätzung des Marktes und was erwartest du hier in der Zukunft?
Ich erwarte hier einen sehr aktiven Markt, vor allem deshalb, weil es in den letzten Jahren eine extreme Zunahme der Emissionen auch von Anleihen, auch von Hochzinsanleihen, High-Yield-Bonds gegeben hat und gleichzeitig in den letzten Jahren die Vergabekriterien sowohl für Kredite als auch für Anleihen eher lax waren. Wie gesagt, war das auch bei Krediten der Fall, aber noch mehr bei Anleihen, da war man doch recht großzügig. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es Emittenten gibt, die noch vor 1, 2, 3 Jahren eine Anleihe begeben konnten, tatsächlich aber schon bestimmte Probleme hatten. Und jetzt in der Rezession werden diese Probleme natürlich größer. Die Rezession betrifft fast alle Wirtschaftsbereiche in Deutschland und damit auch viele Emittenten von Anleihen. Und gerade diejenigen, deren Grundlage schon bei der Emission vor einigen Jahren nicht besonders gut war, haben jetzt möglicherweise Probleme, sowohl mit Liquidität als auch vor allem mit ihren Fälligkeiten, weil man bei Fälligkeit der Anleihe natürlich dann wieder refinanzieren muss. Oder anders gesagt, wenn man die Refinanzierung nicht schafft, die Fälligkeit herausschieben. Das ist für Unternehmen, die sich eine Laufzeit bis 2026 oder später gesichert haben, aktuell noch kein Problem. Und die können auch noch auf eine Verbesserung der eigenen finanziellen Situation und auch des Marktes hoffen. Diejenigen, die aber schon 2024 refinanzieren müssen, müssen daran jetzt schon arbeiten. Und wenn sie das nicht schaffen, überlegen, wie sie anderweitig mit der Anleihe umgehen.
Also wer die harte Restrukturierung sozusagen jetzt verschlafen hat mit der letzten Finanzierung, dem fällt es jetzt natürlich auch nochmal schwer, wenn jetzt wieder die nächste Refinanzierung ansteht. Wie sind deine Erfahrungen, wer ist eigentlich der Treiber von solchen Anleiherestrukturierungen? Geht das eher von den Unternehmen aus, von der Geschäftsführung oder von den Gläubigern? Was machst du da für Erfahrungen?
Es geht tatsächlich oft von beiden Seiten aus. Natürlich würde ich mir zuerst den Emittenten anschauen. Der Emittent hat im Idealfall seine Fälligkeiten und seine finanzielle Situation im Blick und wird sich frühzeitig oder rechtzeitig darum kümmern oder anschauen, ob er die Anleihe refinanzieren kann. Das wird im Regelfall gut ein Jahr vor der Fälligkeit bereits passieren. Und wenn der Emittent dann merkt, indem er an den Markt herantritt, und das Feedback nicht allzu positiv ist, wenn er dann merkt, dass die Refinanzierung wohl nicht besonders aussichtsreich ist, dann muss er sich eben Alternativen überlegen. Und gerade im deutschen Recht oder gerade deutsche Unternehmen müssen sich das aufgrund des deutschen Insolvenzrechts relativ früh schon überlegen, weil wir in Deutschland den Insolvenztatbestand der Überschuldung haben und deshalb für Unternehmen ab September diesen Jahres wieder die 12-monatige Fortbestehensprognose gilt. Das heißt, man muss sich bereits 12 Monate vor Fälligkeit einer Anleihe, muss es bereits überwiegend wahrscheinlich sein, dass man diese entweder refinanzieren kann oder dass man anderweitig damit umgehen kann, indem man zum Beispiel die Fälligkeit verlängert. Das heißt, der Emittent wird sich das relativ früh überlegen müssen, bevor er in diese 12 Monate eintritt, wie denn seine Refinanzierungschancen sind. Auf der anderen Seite, die Anleihegläubiger wissen oft schon relativ gut, wie es um das Unternehmen steht. Insbesondere, wenn Anleihen öffentlich gehandelt sind, wenn Anleihen an der Börse gehandelt sind, weil es dann natürlich entsprechende Publizitätspflichten gibt. Das heißt, die finanzielle Situation des Emittenten bleibt dem Markt in der Regel nicht verborgen. Und es gibt ganz bestimmte Investoren, jetzt abseits auch von den Anleihegläubigern, die bereits schon investiert sind, die sich solche Anleihen dann anschauen und nach Investitionsmöglichkeiten schauen. Das sind dann insbesondere die Distressed Debt Investoren, die sich sehr dafür interessieren, wenn der Preis fällt und sie dann möglicherweise einsteigen können. Und es sind vor allem diese Investoren, die sich dann auch schon relativ früh oft in einer Ad-Hoc-Gruppe zusammenfinden, auch schon Berater sich nehmen. Das sind dann sowohl anwaltliche Berater als auch Financial Advisor. Und mit diesen dann gemeinsam auf ihrer Seite schon mal überlegen, was denn hier die Optionen sind.
Du hast jetzt schon gleich Stichwort vorweggenommen, Ad-Hoc-Komitees. Wie regeln die sich eigentlich intern? Also man ruft sich an, sagt Hallihallo, du bist auch mit dabei. Aber dabei wird es ja vielleicht nicht bleiben. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben.
Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Das mit dem Anrufen ist ja gar nicht immer so einfach, weil man bei Anleihen ja erstmal nicht weiß, wer in diese Anleihe überhaupt investiert ist. Und nicht mal der Emittent weiß, wer seine Anleihe hält. Das ist natürlich bei Krediten viel einfacher. Da hat man eine übersichtliche Gruppe und weiß vor allem, mit wem man umgehen muss. Bei Anleihen muss sich diese Gruppe erstmal zusammenfinden. Und das macht man im Markt einfach, weil man über diese Situation spricht und sich dann irgendwann gegenseitig kennt und sich dann über diesen Weg zusammenfindet. Die Ad-Hoc-Gruppe kann formell, aber auch informell organisiert sein. Also es gibt die Möglichkeit, da sich so wirkliche Statuten aufzusetzen und sich dann auch durch andere Anleihegläubiger, die nicht im Ad-Hoc-Committee sind, ermächtigen lassen, dafür das für die Anleihegläubiger insgesamt zu verhandeln. Was wir aber in den letzten Jahren vor allem gesehen haben, ist, dass das eine informelle Ad-Hoc-Gruppe ist. Das heißt, es ist eine Ad-Hoc-Gruppe, die schart sich um Berater und beauftragt dann diese Berater auch formell als Ad-Hoc-Gruppe. Diese Ad-Hoc-Gruppe gibt sich aber dann meistens keine eigene innere Ordnung.
Wenn man mit dem deutschen Recht da drauf guckt, sprechen wir möglicherweise über eine GbR, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist für den Podcast vielleicht nicht. Also es wird tatsächlich nicht gemacht. Also das wird tatsächlich so nicht mehr gehandhabt. Okay. Dass die sich da wirklich formell irgendwie so zusammenfassen.
Okay. Wie muss man das verstehen, Marlene? Gibt es da eine Rangfolge in dieser Gruppe? Wie werden die Claims abgesteckt? Wie ist die Gewichtung? Mhm. Auch wenn es keine expliziten Vereinbarungen gibt, wird es ja doch, sag ich mal, ein Handling geben, State of the Art. Wie muss man das verstehen?
Genau, also im Idealfall findet sich natürlich eine Gruppe zusammen, die dieselben Interessen hat oder zumindest auf dasselbe Ziel hinarbeitet. Und das ist was man zu Beginn der Formierung dieser Ad-Hoc-Gruppe auch gegenseitig abklärt. Außerdem ist natürlich immer wichtig, dass die Gruppe so groß wie möglich ist oder zumindest so groß, dass sie ausreichend ist, um bestimmte Änderungen am Ende auch per Mehrheitsentscheid durchzusetzen. Wir haben ja im Schuldverschreibungsgesetz zum Beispiel die 75% Mehrheit für Änderungen der Anleihebedingungen. Wenn man eine Ad-Hoc-Gruppe hat, die schon diese 75% abdeckt, ist das natürlich ideal. Wenn man eine kleinere Gruppe hat, kann man trotzdem noch gut arbeiten, weil man sich natürlich trotzdem darauf verlässt, dass man am Ende diesen Deal nicht nur mit der Ad-Hoc-Gruppe macht, sondern auch mit den anderen Anleihegläubigern. Einfacher, muss man sagen, ist diese Organisation immer dann, wenn es wenige große Anleihegläubiger gibt. Zum Beispiel Einzelne, die jeweils schon 15-20% halten und zusammen dann in einer Vierergruppe zum Beispiel schon über 50 kommen. Wenn man andererseits eine Anleihe hat, die sehr, sehr weit gestreut ist, wo der Größte vielleicht 5% hält, dann ist natürlich auch die Organisation deutlich schwieriger, weil man dann von Anfang an mit einer größeren Gruppe, und mit größer meine ich mehrere Institutionen, mehrere Personen, zu tun hat.
Ein Thema, was mir da in den Sinn kommt, oder überhaupt, wo man vielleicht nochmal ein Stückchen zurücktreten können, wie sozusagen auch die, wo ordnen sich die Anleihegläubiger eigentlich ein in diesem ganzen System der Gläubiger insgesamt? Also wir haben ja verschiedene Finanzierungsstufen, Gläubiger mit Über- und Unterordnungsverhältnissen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen einen Schnellüberblick geben zwischen diesen einzelnen Kategorien, sage ich mal.
Sehr gerne. Also ganz grob trennt man ja erstmal in Junior- und Senior-Gläubiger, wobei es dann zu Senior noch mal eine Stufe höher natürlich auch Super-Senior-Gläubiger geben kann. Und dieses Rangverhältnis Junior, Senior, Super Senior ergibt sich aus mehreren Faktoren. Ein Faktor ist, wer ist besichert, wer hat Sicherheiten. Es kann sein, dass man zum Beispiel besicherte Finanzverbindlichkeiten in der Struktur hat und eine unbesicherte Anleihe. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch sein, dass beide Instrumente besichert sind. Dann, wenn wir von der Sicherheit weggehen, gibt es noch den strukturellen Vor- und Nachrang. Es gibt in sehr vielen Strukturen gibt es Kredite, die auf einem operativen Level sitzen, also in eine Company gegeben wurden, die operativ tätig ist. Und dann gibt es eine Anleihe, die in die entsprechende Holding begeben wurde, sodass die Anleihen hier strukturell nachrangig und damit eben Junior wären zu den Bankkrediten. Dann hat man meistens noch einen zeitlichen Vor- und Nachrang. Das heißt, wenn man sowohl Anleihen als auch Kreditfazilitäten in der Struktur hat, ist es sehr oft so, dass die Kredite früher fällig werden als die Anleihen. Also das sind so die drei Hauptkriterien, mit denen man dieses Verhältnis Junior, Senior, Super Senior festmacht. Und generell sind die Anleihen aufgrund eines oder mehrerer Aspekte oft Junior zu den Bankkrediten.
Wenn man auf dieses ja dann auch unter in unterschiedlicher Form und Art und Weise mal mehr, mal weniger genutzte System schaut, und du hast es ja auch gerade angesprochen, da gibt es ja über- und untergeordnete, also auch in den Gesellschaften, von den Gesellschaftsstrukturen her auch dann die entsprechende Rangfolge, redet man ja typischerweise nicht nur über eine Anleiherestrukturierung, sondern oftmals ja über eine gesamte, ja über die gesamte Struktur. Also weil ich nicht nur so sozusagen so einen Baustein rausgreifen kann, wo ich dann sage, da läuft jetzt die Restrukturierung, sondern ich habe ja oftmals dann, und dann wird das Bild und die Beteiligten ja auch sehr schnell sehr groß, dass ich dann ja sozusagen über die Gesamtstruktur einer Unternehmensgruppe rede.
Das ist völlig richtig, genau.
Und dann sehen wir auch immer mal wieder so diesen Ansatz, dass man insgesamt die Gruppe restrukturieren möchte und da ziemlich schnell weggeht von den einzelnen individuellen Gesellschaften, was natürlich gerade wenn wir mit dem deutschen Insolvenzrecht da drauf schauen, eher ein schwieriger Ansatz ist. Die Verbindlichkeiten muss ich hier zuordnen, bestimmten Gesellschaften, auch bei der Frage, sind wir schon möglicherweise in einer schwierigen Phase, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, hast du auch schon angesprochen, diese Dinge alle. Wie geht man damit um und wie geht man eigentlich im internationalen Kontext dann auch damit um?
Genau, also generell würde man, wenn man eine komplexe Kapitalstruktur hat, wo jetzt das Fremdkapital nicht nur aus einer Anleihe besteht, sondern vielleicht aus mehreren Anleihen auf verschiedenen Ebenen, vielleicht auch noch aus Darlehen, dann würde man grundsätzlich die gesamte Kapitalstruktur in den Blick nehmen und restrukturieren und nicht nur eine einzelne Linie oder eine einzelne Anleihe, weil das dem Unternehmen selbst am Ende ja auch nichts bringen würde. Beziehungsweise muss man dazu auch noch sagen, diese verschiedenen Kredite und Anleihen stehen ja alle nicht unabhängig voneinander nebeneinander, sondern sind auch oft noch verbunden, durch ein Intercreditor Agreement. Aber es macht in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn, an nur eines dieser Instrumente ranzugehen. Jetzt vor allem im internationalen Kontext, aber auch in Deutschland, muss man sich dann natürlich überlegen, wie schafft man es, diese Themen alle unter einen Hut zu bekommen. Und man kann sich dafür zum einen erstmal die Linien individuell anschauen und kann sich anschauen, was man denn tun muss, um hier Änderungen vorzunehmen. Im deutschen Recht zum Beispiel, eine deutsche Anleihe, kann man ja wunderbar über das Schuldverschreibungsgesetz ändern mit 75%. Bei Krediten ist das oft nicht der Fall. Und wenn man mehrere Anleihen begeben hat, ist es auch nicht so einfach, weil dann muss man diesen Prozess unter dem Schuldverschreibungsgesetz für jede Anleihe einzeln durchlaufen und muss in jeder Anleihe einzeln die entsprechenden Mehrheiten erzielen. Das heißt, was in solchen komplexen Strukturen dann oft ins Spiel kommt, sind gerichtlich überwachte Restrukturierungsverfahren, mit denen man weggeht vom Schuldverschreibungsgesetz, sondern durch ein anderes Verfahren eben alle diese Kredite und Anleihen in den Blick nehmen kann. Und das ist zum Beispiel im Ausland und was sehr häufig genutzt wurde in den letzten Jahren, ist das UK Scheme, ist inzwischen auch der UK Restructuring Plan. Und wenn man jetzt wieder den Blick nach Deutschland wendet, wäre auch das Staruk.
Das heißt also, jetzt aus Beratersicht betrachtet, Marlene, ist es taktisch tatsächlich so, nicht nur allein nach dem Schuldverschreibungsgesetz die Restrukturierung ins Auge zu fassen, sondern auch immer unterstützend mit, du sagtest es gerade, den englischen Instrumenten oder auch dem Staruk. Was sind jetzt aber nochmal genau, wenn es um diese Verfahrensarten geht im Vergleich zur Restrukturierung nach dem Schuldverschreibungsgesetz, aus deiner Sicht die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Verfahren?
Vielleicht fangen wir mit dem Schuldverschreibungsgesetz an. Da ist der große Vorteil, dass man die Anleihebedingungen mit 75% Mehrheit ändern kann. Und zwar 75% nicht der gesamten Anleihe, sondern derer, die abstimmen, was ein sehr wichtiger Punkt ist, da bei solchen Abstimmungen tendenziell nur sehr wenige überhaupt teilnehmen. Das Schuldverschreibungsgesetz hat außerdem den Vorteil, dass es im Vergleich zu einem gerichtlich überwachten Verfahren schlanker ist und einfacher und schneller durchführbar und im Normalfall auch günstiger sein wird als so ein Verfahren. Hat aber natürlich den Nachteil, dass es nur auf Anleihen anwendbar ist und dass ich, wenn ich mehrere Anleihen habe, für jede Anleihe das Verfahren durchlaufen muss. Ein Beispiel dafür ist Adler. Die hatten das ja versucht, ihre Anleihen über das Schuldverschreibungsgesetz zu ändern, hatten aber nur in 5 der 6 parallel laufenden Abstimmungen die nötige Mehrheit und haben sie in der letzten verfehlt. Man stimmt eben im Schuldverschreibungsgesetz nach Serie und nicht gesamt ab. Das ist dann der große Vorteil wiederum vom StaRUG und auch vom English Restructuring Plan und Scheme, dass man dort auch mehrere Anleiheserien in eine Gruppe packen kann oder auch in verschiedene Gruppen packen kann und es in beiden Konstellationen aber möglich ist, dass die eine Anleihegruppe die andere Anleihegruppe überstimmt.
Wobei es ja in dem konkreten Fall, den du jetzt angesprochen hast, dann ja nach England gegangen ist und nicht nach dem StaRUG hier.
Das ist richtig, ja.
Und dort auch die Mehrheit dann erreicht wurde.
Genau, dort wurde dann die Mehrheit erreicht, allerdings auch nur, indem man den sogenannten Cross-Class-Cram-Down genutzt hat. Dort hat man abstimmen lassen, im ersten Schritt abstimmen lassen, wie unterm Schuldverschreibungsgesetz, also jede Anleihe für sich. In einer Gruppe hat man dann wiederum nicht die nötige Mehrheit bekommen, hat dann aber diesen sogenannten Cross-Class-Cram-Down oder zu Deutsch gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung genutzt, um auch diese Gruppe mitzuziehen.
Nochmal aufs Schuldverschreibungsgesetz geschaut. Wir haben ja da den gemeinsamen Vertreter, der ja auch uns in den letzten Jahren mit einigen Entscheidungen auch gerade hinsichtlich Vergütung und so weiter beschäftigt hat, auch aus der insolvenzrechtlichen Sicht. Wie oft siehst du den? Wie ist das in deiner Erfahrung? Was ist der Vor- oder der Nachteil?
Also ein gemeinsamer Vertreter wird relativ häufig tatsächlich bestellt. Er muss jetzt nicht bestellt werden, wenn man eine starke Ad-Hoc-Gruppe hat, die schon mit dem Emittenten verhandelt, eine Transaktion entverhandelt und dann am Ende darüber nur noch abgestimmt werden muss. In so einer Situation braucht man den gemeinsamen Vertreter nicht, beziehungsweise gibt es relativ wenig Einsatzmöglichkeiten dann für den gemeinsamen Vertreter. Wenn es aber so ist, und das sehen wir auch in Situationen, dass eine Transaktion zur Abstimmung gestellt wird, bei der noch Einzelheiten offen sind, zu dem Zeitpunkt, zu dem abgestimmt wird, kann es sinnvoll sein, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, der dann am Ende der finalen Dokumentation für die Anleihegläubiger zustimmen darf. Außerdem, und das ist eine Spielart, die wurde im Fall Eterna genutzt, kann ein gemeinsamer Vertreter hilfreich sein, wenn man versucht, die Anleihe über das StaRUG zu ändern. Im Fall Eterna war es so, dass man versucht hat, die Anleihebedingungen über das Schuldverschreibungsgesetz zu ändern, ist hier aber gescheitert, weil in den Versammlungen schlicht und einfach das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde. Also nicht die Zustimmungsquote, sondern das Quorum, also die Zahl derer, die überhaupt zur Versammlung oder zur Abstimmung erscheinen müssen. Da sind regelmäßig nur 10% erschienen. Gebraucht hätte man in der zweiten Versammlung mindestens 25. Was hat man also gemacht? Man hat einen gemeinsamen Vertreter bestellt, für den in der zweiten Versammlung kein Quorum erforderlich war und ist dann ins StaRUG gegangen. Und im StaRUG konnte dann der gemeinsame Vertreter für alle Anleihegläubiger abstimmen.
Das ist total super. Ich muss da ganz kurz einhaken. Das ist total super, dass du das ansprichst, weil wir haben nämlich 2 Folgen sogar zu diesem StaRUG-Fall von Eterna schon gemacht. Auch sehr interessante Folgen, wie wir finden und auch, wie wir an den Abrufzahlen sehen können, auch unsere Hörer. Also in der Hinsicht sozusagen kurzer Querverweis findet man bei uns auf der Homepage oder auch in den einschlägigen Podcast-Apps, die es da so gibt. Also da ist total spannender Fall, wo wir sozusagen auch ein bisschen die Vorgeschichte, aber dann halt eben auch direkt das Verfahren beleuchtet haben. Gemeinsamer Vertreter, habe ich verstanden, macht durchaus Sinn. und auch wird durchaus ja gern benutzt. Ich hatte so zwischendurch mal ein bisschen Eindruck, dass man da eher so ein bisschen Abstand genommen hatte und sich lieber sozusagen auf die Ad-Hoc-Komitees verlassen hat und was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat.
Ja, ich glaube, wo der gemeinsame Vertreter aber noch eine größere Rolle spielt, ist bei Retail-Anleihen. Also bei Anleihen, die von privaten Investoren gehalten werden, da hat der gemeinsame Vertreter dann oft auch diese Vermittlerrolle, die eigentlich ja so auch gesetzlich vorgesehen ist. Also er ist der, der mit dem Unternehmen kommuniziert, Informationen bekommt, die Informationen dann weitergibt und einfach die Anleihegläubiger informiert hält. Diese Rolle ist aber so normalerweise nicht benötigt bei Anleihen, die von professionellen Investoren gehalten werden, weil die sich dann, wie gesagt, in Ad-Hoc-Gruppen organisieren oder auch mal direkt mit dem Emittenten in Kontakt treten und als Ad-Hoc-Gruppe dann diese Transaktion gemeinsam mit dem Emittenten aushandeln und jetzt nicht über einen gemeinsamen Vertreter.
Wenn der gemeinsame Vertreter, Marlene, dann tatsächlich doch auf den Plan rücken muss, kommt es ja auf das Timing an. Bekanntermaßen soll ja möglichst lange versucht werden, die Restrukturierung ja unter dem Deckel zu halten und nicht der breiten Öffentlichkeit, was die Information betrifft, zugänglich zu machen. Wenn wir jetzt raufschauen und wir uns vor einem möglichen Starrock-Verfahren befinden, wie wird man aus Beratersicht mit dem Timing umgehen müssen? Also das Thema Einberufung der Gläubigerversammlung ist ja bekannt zu machen im Bundesanzeiger oder je nachdem in den vom Schuldverschreibungsgesetz beziehungsweise besser gesagt in Anleihebedingungen vorgesehenen Regelungen. Da wird das Ganze publik. Wie timet man das am besten?
Das ist eine gute Frage. Also und ich meine, die ideale Lösung ist ehrlich gesagt schwer zu finden. Also ja, selbstverständlich, solche Einberufungsverlangen und dann auch die Tagesordnung müssen im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden und sind dann spätestens zu diesem Zeitpunkt publik. Man muss aber auch dazu sagen, dass bei vielen Anleihen, wenn die an der Börse gehandelt werden oder an anderen Marktplätzen, gibt es ja ohnehin Publizitätspflichten. Es ist dann oft so, dass man die Veröffentlichung dieser Beschlussvorlage auch parallel macht mit einem ohnehin stattfindenden sogenannten Cleansing. Also der Veröffentlichung von bestimmten Informationen, die bisher einer kleinen Gruppe vorbehalten war, zum Beispiel der Ad-Hoc-Gruppe oder teilweise auch nur deren Berater, die dann für diesen Zeitraum nicht handeln durften, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder handeln möchten und die deshalb als Voraussetzung ohnehin für die Verhandlungen mit dem Emittenten die Bedingung stellen, dass bestimmte Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht werden. Das heißt, im Interesse der Anleihegläubiger ist es oft, oder zumindest der verhandelnden Gruppe, dass solche Informationen dann tatsächlich auch an den Markt gelangen.
Das bedeutet also, Marlene, wenn man es mit Anleihen zu tun hat, in den Restrukturierungssituationen, dass letztendlich das Thema Öffentlichkeit beziehungsweise im Gegensatz dazu die stille Restrukturierung eigentlich en passé ist. Also immer wenn Anleihe-Themen eine Rolle spielen, komme ich irgendwann nicht mehr drum rum, dass es letztendlich dann doch öffentlich ist und dann nur die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür zu finden.
Es ist natürlich nicht jede Anleihe gelistet und deshalb ist es nicht bei jeder Anleihe so, dass die Öffentlichkeit auch informiert werden muss. Aber tatsächlich in den Fällen, in denen wir das sehen, ist das durchaus oft so, was dann die Mandatsbearbeitung auch nochmal ganz besonders interessant und ungewöhnlich macht, weil man es dann mit Mandanten zu tun hat, die, um überhaupt selbst in die Verhandlungen mit dem Emittenten einsteigen müssen, private gehen müssen oder sogenannt auch restricted. Das heißt, sie dürfen dann für einen bestimmten Zeitraum, zu dem sie MNPI oder Insider-Informationen haben, nicht mehr handeln. Dieser Zeitraum soll oft nach dem Willen der Anleihegläubiger relativ kurz gehalten werden und wird immer durch ein vereinbartes sogenanntes Cleansing beendet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo man Informationen erhält, vereinbart man schon mit dem Emittenten, dass dieser die Informationen veröffentlicht, zum Beispiel eine Woche später, zwei Wochen später, das kommt wirklich drauf an. Und dann werden diese Informationen ohnehin an den Markt gebracht, werden veröffentlicht und dann geht auch die Ad-Hoc-Gruppe oder die Anleihegläubiger wieder public. Das heißt, ab diesem Zeitraum dürften sie dann auch tatsächlich wieder handeln.
Wenn wir sozusagen in der Restrukturierung dann, jetzt sind die ersten Maßnahmen gescheitert, du hattest ja vorhin schon Eterna zum Beispiel angesprochen oder auch Adler Group, Und jetzt sozusagen man sich entscheidet, ins deutsche Verfahren, nicht nach England zu wechseln, vielleicht weil es keinen Anknüpfungspunkt gibt. Und dann entscheide ich mich hier ins Starock zu gehen, ins Restrukturierungsverfahren. Da habe ich ja dann, was wir ja schon aus den Insolvenzverfahren auch kennen, eine Zuständigkeit des Restrukturierungsgerichtes bezüglich der Anleihegläubigerversammlungen, also Einberufung und so weiter. Auch aus der Erfahrung heraus, die wir schon in den Insolvenzverfahren gesammelt haben, wie gut findest du diese Regelung? Ist das dort richtig aufgehoben, weil es irgendwie der Koordination dient, das Gesamtverfahren sozusagen? Oder sollte man das nicht doch lieber bei den Gläubigern belassen und das dann dort sozusagen separat führen?
Also ich hätte tatsächlich eine Tendenz dafür zu sagen, dass das separat zu führen ist, weil ehrlich gesagt, eine der wenigen Schwachpunkte im Schuldverschreibungsgesetz finde ich tatsächlich diese Verknüpfung, die einfach zumindest, als das Schuldverschreibungsgesetz neu aufkam, sehr viele Fragen aufgeworfen hat, ohne da irgendwie auch die entsprechenden Antworten zu liefern. Ich meine, inzwischen geht ja die Tendenz ganz klar dahin, dass man sagt, ja, das entsprechende Gericht ist dann dafür zuständig, die Versammlung einzuberufen, aber für die Abstimmung gelten eigentlich dann die Vorschriften wiederum des Schuldverschreibungsgesetzes, gerade auch was die Mehrheiten angeht. Und das ist, finde ich, dann schon ein Systembruch. Da frage ich mich, warum das dann die Versammlung überhaupt vor Gericht stattzufinden hat, ist für mich ehrlich gesagt nicht so ganz passend. Andererseits kann man sagen, bei einem Emittenten, der in der Insolvenz ist, und bei dem dann ohnehin eigentlich der gesamte Gestaltungsspielraum nicht mehr beim Management, sondern beim Insolvenzverwalter liegt, kann man es jetzt auch nicht von der Hand weisen, dass man sagt, naja, dann lassen wir das doch jetzt auch vom Gericht machen. Beim Starock finde ich es tatsächlich noch mal ein bisschen anders.
Inwiefern anders?
Naja, beim Starock ist es ja so, dass der Vorstand oder die Geschäftsführung weiter die Geschäfte führt, weiter für das Unternehmen verantwortlich ist, jetzt anders als jetzt im Insolvenzverfahren. Und deshalb würde ich schon sagen, dass man in dem Fall auch dem Unternehmen selbst zutrauen kann, dann auch die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um da eine Anleihegläubigerversammlung einzuberufen und durchzuführen.
Weil also die Verzahnung zwischen Schuldverschreibungsrecht und Insolvenz oder auch Restrukturierungsrecht ist ja nicht so intensiv geregelt, sage ich mal vorsichtig, besteht ja. ja doch ein bisschen Spielraum. Und stellen Sie ja nicht nur die Frage sozusagen der Einberufung, sondern auch ja die anderen Verfahrensregelungen. Also wonach richte ich mich eigentlich, wer leitet die Versammlung? Da gab es ja auch in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Handhabungen, sage ich mal, auch bei den Gerichten. Und es wurde auch durchaus von, ja, Gläubigergruppen mal in die eine, mal in die andere Richtung versucht, da eine gewisse Tendenz herzustellen. Wo liegt da so dein, also ich glaube, ich habe schon rausgehört, du würdest tendenziell eher sagen, beim Unternehmen, würdest du das auch in dieser Kombination dann auch, wenn wir jetzt vielleicht Richtung Insolvenz dann schon gehen, dort auch noch so sehen? Oder sagst du, wenn es dann schon eh beim Gericht liegt, dann sollte auch, sagen wir mal, die verfahrensmäßige Durchführung auch beim Gericht sein dann?
Also ich finde die Vorschrift und ich finde die Regelung jetzt nicht grundsätzlich falsch, sodass ich sage, da muss man jetzt zwingend was dran ändern und es muss komplett anders sein. Ich finde es nur unschön, dass die Regelung einfach unvollständig ist und dass man am Ende damit zwei Verfahren einfach vermischt. Sowohl das Insolvenzverfahren mit dem Verfahren unter dem Schuldverschreibungsgesetz als auch das Starock mit dem Verfahren unter dem Schuldverschreibungsgesetz, was für mich einfach in sich nicht stimmig ist. Sodass ich da eher eine Trennung sehe. Aber wie gesagt, es gibt andere Missstände im Recht, die wichtiger wären aufzulösen als das.
Im Schuldverschreibungsrecht oder siehst du da noch andere Dinge?
Im Schuldverschreibungsgesetz tatsächlich eher wenig. Natürlich gäbe es auch hier an der einen oder anderen Stelle nochmal Verbesserungsbedarf. Mir geht es aber, es ist eher dieses allgemeine Thema, Insolvenzantragspflichten, aber auch Starock. Beim Starock gab es ja einen frühen ersten Entwurf, der aus unserer Sicht deutlich besser war als das, was am Ende ins Gesetz geflossen ist. Ich sage damit nicht, dass das Gesetz so nicht gut ist. Es ist durchaus gut, aber es könnte noch besser sein. Vor allem, wenn man an diese Aspekte denkt, die im ersten Entwurf waren und jetzt nicht mehr drin sind. Eines davon ist der sogenannte Shift of Fiduciary Duties, bei dem es schon gut gewesen wäre, im Sinne der Rechtssicherheit, wenn der seinen Eingang ins Gesetz gefunden hätte.
Zumal es ja da jetzt auch, wenn wir das kurz noch anfügen können, da auch eine Entscheidung ergibt vom Amtsgericht Hamburg, die ja dann auch nicht sehr hilfreich ist, was dieses Thema anbelangt.
In der Tat.
Stichwort ist Zustimmung Gesellschafter. Ja.
Genau, dieses Urteil ist in der Tat nicht besonders hilfreich, wird ja auch negativ schon aufgefasst in der Literatur, vor allem aber auch am Markt, also in der Praxis. Da würden wir doch sehr hoffen, dass es bald ein Gericht gibt, das eine andere Entscheidung trifft als das AG Hamburg.
Es gibt ja schon die Ersten, die davon sprechen, dass das sozusagen ein Sargnagel ist für das Staruk insgesamt.
Also sagen wir mal so, aus meiner Sicht ein Sargnagel für das Staruk nicht komplett, für Staruk-Verfahren, bei denen es nur um das Fremdkapital geht. Aber ja, es würde es unglaublich schwierig machen, in das Staruk auch das Eigenkapital einzubeziehen, insbesondere bei GmbHs. Weil was bringt es einem, wenn man im Staruk zwar eine Klasse der Gesellschafter bilden kann und diese Gesellschafter auch überstimmen kann im Rahmen des Staruk, aber das Staruk selbst durch die Gesellschafter verhindert werden kann. Also das ist für mich per se bereits ein Widerspruch und ohne jetzt in die Details dieses Hamburger Urteils gehen zu müssen und was da für Argumente vorgebracht haben, einfach schon, zeigt dieser Widerspruch einfach schon, dass es so eigentlich nicht sein kann, weil das Staruk es nicht so gemeint hat.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung von Schuldverschreibungen ging. Marlene, vielen Dank für die spannenden Einblicke und das tolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, genießen Sie die Sommerferien und nehmen Sie sich ruhig ein wenig Zeit für eine weitere Podcast-Folge von Restruct Law. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.